Ich weiß nicht, was so ein Text mit euch macht. So einer so aus der Mitte des Lebens gerissen oder in die Mitte des Lebens hineingefügt. Ich möchte meinen ersten Punkt mal überschreiben: Wir möchten alle Spitze sein. Ist das so unser aller Bestreben, oder? Oder euers nicht? Nein, ne. Wie komme ich auch da drauf? Ich bin ja auch im linken Niederrhein. Gehört es noch zum linken Niederrhein? Doch, ja, eben. Der linke Niederrhein war halt für mich damals Mönchengladbach. Diese 9 Jahre sind unvergesslich. Ja, wir möchten alle Spitze sein. Haben wir jetzt auch beim Skilanglauf oder beim Skirennen gesehen. Ne? Da fährt man mal mit den Ellbogen raus und dann sagt man, wir machen das. Ich werde siegen. Ich will vorne dran sein. Im Beruf, im Sport, in der Musik, überall, selbst in der Religion. Was für ein elender Streit und was hier wie als elender Streit beginnt, führt letztendlich zu einer sehr zentralen Aussage Jesu am Ende. Die Geschehnisse beginnen mit dem Gang der Zebedäus-Söhne zu Jesus. Markus erzählt das, ich finde es immer spannend, wenn uns die Bibel in der Gegenwartsform erzählt. Und wenn sie mich dann so mitnehmen und sagen, da treten jetzt 2 an Jesus heran, und dann ist man ganz gespannt, was denn jetzt passiert. Sie treten an Jesus heran und wollen etwas. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, sie tragen nicht ganz umsonst ihren Zunamen. Den kennt ihr, oder? Donnersöhne. Also wenn ich so an Donnersöhne denke, dann denke ich so an manchen Streit, so an manche Auseinandersetzung, an manche Rechthaberei, an manches, wo man dann mal mit der Faust auf den Tisch legt und glaubt, dann Recht zu haben. Nur weil man den härteren Schlag vielleicht hatte. So kommen mir die beiden vor. Ihre energische Art, sich durchsetzen zu wollen, begegnet uns öfters in den Evangelien. Und offensichtlich waren sie jetzt auch entschlossen, ihren Anspruch sehr massiv durchzusetzen. Sie haben eine strategische Vorausplanung. Wenn es denn so weit ist, dass das große Reich unseres Herrn da ist, dann wollen wir die besten Sitzplätze haben. Einen rechts und einen links. Dazu gehört dann nicht nur der Einsatz ihrer Mutter, sondern auch ihr Bestreben, Jesus von vornherein festzunageln. Wenn ich den beiden zuhöre, dann habe ich so meine Enkel im Ohr. Und wenn ich noch ein bisschen weiter zurückdenke, meine Kinder. Und wenn ich noch ein bisschen weiter zurückdenke, mich. Ich kam zu meinem Vater und habe gesagt, Vater, ich will, dass du machst, was ich will. Dass du mir gibst, was ich will, ohne das genau zu benennen. Clevere Kerlchen, die 2, oder? Lehrer, die waren ein bisschen frömmer als ich. Lehrer, wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich bitten. Und wie schnell steht man da in der Versuchung, dem Kind oder dem Enkel über den Kopf zu streichen und zu sagen, na ja, klar, freilich. Ohne vorher vielleicht darüber nachzudenken, was das denn sein könnte. Jesus fragt jetzt ganz ruhig zurück und sagt, und, was wollt ihr denn, dass ich für euch tue? Er vermeidet es in großer Weisheit, sich festzulegen, bevor er den Wunsch kennt. Wenn ich so diese Texte lese, dann denke ich, lieber Gott, warum bin ich eigentlich nicht so clever? Warum bin ich nicht so schlau? Warum bin ich nicht so besonnen? Wie schnell habe ich schon geantwortet und habe hinterher gedacht, oh, das war jetzt nicht ganz so geschickt. Sie tragen ihre Bitte vor. Gib uns, dass wir in deiner Herrlichkeit einer zur Rechten und einer zur Linken sitzen dürfen. Überhaupt nicht eingenommen. Wenn man jetzt so ein bisschen die Geschichte guckt, dann sagt man, jawohl, okay, das ist ja ein wahnsinniges Vertrauen, das die beiden zu Jesus haben. In deiner Herrlichkeit meint, wenn du dein messianisches Reich aufbaust, Wenn du als der König triumphierst, dann wollen wir rechts und links vor dir sitzen, bei dir sitzen. Keine Leidensankündigung wird wahrgenommen, keine Enttäuschung, kein Auftreten von Feinden irgendwo. Das wird alles ignoriert, es wird alles auf die Seite geschoben. Jesus, du bist und bleibst für uns der König. Und dann wollen wir rechts und links sitzen. Der rechte Platz war der zweite Staatsmann und der linke Platz der dritte. Eine zweite Ebene gibt es für mich auf dieser Situation, nämlich wie diese Bitte beurteilt wird im Gegensatz zur Passion Jesu. Ihr Herr steht gerade im Begriff, den Leidensweg zu gehen. Spott, Hohn, Schläge, Tod zu erleiden. Und sie, die beiden, sie spielen das Spiel, das seit Anbeginn der Menschheit gespielt wird. 1. Mose 3, Vers 5. Wer ist der Größte unter uns? Wer übertrumpft den anderen? Während Jesus alles aufgibt, um zu dienen, wollen die beiden ganz oben sein, um sich dienen zu lassen. Unbegreifliche Menschheit halt, oder? Sind wir so alt, also unsere Menschheit, und vielleicht auch dem Körper nach alt und doch noch so unvernünftig, so unbegreiflich? Sie wollen rechtzeitig die Plätze ordnen, damit ihr Thron dem Thron Jesu am nächsten ist. Naja, wenn ich es noch gut mit den beiden meine, dann könnte ich ja unterstellen, es ist die besondere Liebe, die sie zu Jesus ausdrücken wollen. Aber wenn ich ehrlich bin, dann entdecke ich da ziemlich Egoismus, was dahinter steht. Naja, ihm nahe sein zu wollen, ist ja immer noch besser als alles andere, aber ist es wirklich das einzige Anliegen? Jesus lehnt ihre Bitte ab und sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, wir beschreiben dir den Berg und du weißt ihn. Und wir bringen dir alles andere und du weißt um das. Gilt das auch für mein Gebet, für unser Gebet, dass Jesus mir manches Mal so die Hand auflegen muss und sagen muss, hast du überhaupt eine Ahnung von dem, was du da willst? Hast du schon mal kontrolliert und geprüft, ob das mit meinem Willen übereinstimmt oder verfolgst du immer noch nur deine eigenen Ziele? Sie wissen nicht, was sie bitten, sagt Jesus, weil sie die Konsequenzen drin nicht erkennen. Seit meiner Jungscharzeit ist mir eine Geschichte in der Bibel immer wieder ganz auffällig. Da ist Jesus am Teich Bethesda. Und da liegt einer seit 38 Jahren. Wird morgens hingebracht und abends heimgeholt. Und den fragt Jesus, willst du gesund werden? Als kleiner Bub habe ich damals gedacht, was so eine blöde Frage, oder? Willst du gesund werden? Natürlich will der gesund werden. Und er beschreibt es ja auch und sagt, immer komme ich zu spät. Andere sind vor mir reingegangen. Und warum stellt Jesus jetzt die Frage, willst du gesund werden? Weil er diesem Menschen deutlich macht, es hat eine Konsequenz in deinem Leben. Ab morgen musst du dann für dich selber sorgen. Du kannst hier nicht mehr rumliegen. Also bitte jetzt rumliegen, nicht falsch verstehen und nicht auf die falsche Zunge legen. Aber dann musst du für dich selber sorgen. Und dann musst du auch das machen und bereit sein, was andere für dich gemacht haben, nämlich Almosen geben, für andere mitsorgen. Willst du das? Ihr wisst nicht, was ihr bittet. weil wir manches Mal die Konsequenz nicht kennen. Um zu herrschen, muss man zuerst mit Jesus leiden. Das haben die beiden noch nicht so ganz verstanden. Und dann fragt sie Jesus, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Und wieder zucke ich zusammen. Die fragen nämlich nicht, welche Konsequenz das hat, sondern stellen sich vollmundig vor ihn hin, im Brustton der Überzeugung, oh klar, selbstverständlich. Der Kelch ist das Todesleiden und die Taufe seine Passion. Was ist die Antwort? Wir können es. Wir können es. Selbstverständlich machen wir das. Diese Antwort überrascht mich genauso wie die Antwort des reichen Jünglings, der zu Jesus sagt, klar, ich habe alle Gebote gehalten. Alles, restlos alles. Wo ich denke, sag mal, bist du noch ganz gerade in der Birne? Ist das dein Ernst? Was für eine Arroganz! Und ich bin wieder überrascht, dass Jesus den jetzt nicht zur Schnecke macht. Ich hätte es wohl wahrscheinlich gemacht. Ich hätte ihm seine Fehler aufgezählt. Und ich hätte ihm gesagt, wo er überall versagt hat. Aber Jesus lässt das einfach stehen. Und er sagt auch den beiden, ja, ihr werdet den Kelch trinken. Ihr werdet mit der Taufe getauft werden. Und Jesus nimmt sie beim Wort. Aber was ich faszinierend finde, ist das, dass Jesus ihnen damit auch die Zusage gibt und sagt, ich werde dafür sorgen, dass ihr es durchhaltet. Denn allein werdet ihr das nicht schaffen. Allein werdet ihr diese Taufe nicht durchhalten. Und allein werdet ihr den Weg nicht gehen. Nein, es ist Gott sei Dank letztendlich nicht die Kreuzigung, die Jesus erlebt hat, dass sie die Schuld der ganzen Welt tragen müssen. Das hat Jesus dann getan. Aber sehr früh musste Jakobus den Märtyrertod sterben. Apostelgeschichte 12. Und Johannes das Gefängnis erleiden und später in die Verbannung nach Patmos gehen. Aber es bleibt dabei, dass Jesus ihnen sagt, jawohl, das werdet ihr tun und ich werde bei euch bleiben. Ich werde bis zum Ende bei euch bleiben und ich werde euch die Kraft geben, es durchzuhalten. Weder Kelch noch Taufe werden sie davon abbringen, bei Jesus zu bleiben. Was für eine wunderschöne Verheißung. Und dann kommt das göttliche Aber. Aber ich muss euch trotzdem in die Schranken weisen. Selbst dann, wenn ihr all eure Versprechen einhalten werdet, das Sitzen zur Rechten und zur Linken zu vergeben, das ist nicht mein Job. Das steht mir nicht zu, sagt Jesus. Sondern es wird denen zuteil, denen es bestimmt ist. Der erste Punkt in dieser Aussage ist, dass es Dinge gibt, die Jesus nicht zustehen und die nicht seine Aufgabe sind. Dazu gehört auch die Vergabe der Plätze im Reich des Messias. Das alles bleibt dem Vater vorbehalten. Und hier wird biblisch erkennbar, dass der Sohn dem Vater sich immer wieder untergeordnet hat. Auch dann, wenn er sagt, der Vater und ich sind eins. Aber es gibt zwei Dinge, von denen wir wissen, wo der Sohn sagt, das mache ich nicht. Einmal die Plätze zuweisen und zum anderen den Zeitpunkt festzulegen, wann er wieder auf diese Welt kommt. Und der zweite Punkt, der hier mir aufgefallen ist, ist die weise Voraussicht des Vaters, heute schon über die Plätze im messianischen Reich entschieden zu haben, für die es bestimmt ist, für die es der Vater vorbereitet hat. Auch an dieser Stelle kommt das Versuchliche der Bitte der beiden Brüder zum Vorschein. Das Versuchliche ist letztendlich, dass sie Jesus dazu bewegen wollen, etwas zu tun, was ihm nicht zusteht, seine Kompetenzen zu überschreiten. eine gefährliche Situation. Und deswegen bin ich dankbar, dass Jesus seine Kompetenzen nicht überschritten hat und seine Grenzen eingehalten hat. Damit ist das Gespräch mit diesen beiden abgeschlossen. Ihr Vertrauen wird geehrt, jawohl, ihr werdet das Märtyrium erleben und ihr werdet die Zusage erhalten und es wird gehalten werden, dass ihr treu bleiben werdet, weil ich euch halte. Und dann kommt ein Schnitt in dieser Geschichte. Wo wir eigentlich denken, naja, das Thema ist erledigt, da kriegen die anderen 10 das mit. Und die reagieren, ach, das tut uns aber leid, dass ihr das nicht kriegt. Wir hätten euch das so von Herzen gegönnt. Das wäre doch was gewesen, oder? Nein, nein, da heißt es, und sie wurden unwillig. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der unwillig ist? Da fällt mir so ein störrischer Esel ein, den ich so an der Leine führe. Es gibt ja so diese Eselwanderungen. Ne? Da laufen dann da läuft ein Esel und der andere hält ihn oder so irgendwas. Ja. Und dann macht der eine Esel, der Vierbeinige, halt deutlich, dass er derjenige ist, der das bestimmt. Diese 10 anderen, sie sind genau in der gleichen Krankheit erkrankt und sie haben genau die gleichen Situationen. Was macht mir das deutlich? Auch in der Gemeinde Jesu geht es menschlich zu. Auch in der Gemeinde Jesu gibt es Neid. Auch in der Gemeinde Jesu gibt es Situationen, wo man größer sein will als der andere. Ich werde nie vergessen, in meiner Heimatgemeinde, da waren so ein paar ganz besonders Demütige. Und da hat einer von diesen besonders Demütigen zum anderen gesagt, in meiner Demut macht mir niemand was vor. Und damit war die Arroganz bis in den Exzess gesteigert. In meiner Demut macht mir niemand was vor. Und deswegen macht Jesus im zweiten Punkt deutlich, in seinem Reich gelten andere Maßstäbe. Da muss Jesus seine Jünger zusammenrufen. Und er nimmt sie zusammen und sagt, Freunde, ich glaube, ich muss euch noch mal was erklären. Ich muss euch mal erklären, wie die Gemeinde funktioniert. Und dann zeigt er erst mal auf, wie die Herrscher dieser Welt regieren. Doch da gibt es interessante Geschichten in der Bibel. Da steht dieser Hauptmann vor Jesus und sagt, ich bitte dich nicht, dass du in mein Haus kommst, sondern dass du nur ein Wort sprichst und dann wird mein Knecht gesund. Denn wenn ich gebiete, dann hat der andere das zu tun. Das macht Jesus deutlich und sagt, jawohl, da in der Welt herrscht diese Situation des Stärkeren. Da herrscht das Gesetz des Stärkeren. Da herrscht diese Situation, dass der Gewaltige Gewalt übt und der andere unterjocht wird. Die Völker dieser Welt, die Nicht-Israeliten. Ach nein, Jesus bleibt ja bei seinen Jüngern, also auch den Juden. Auch da geht es so zu. Aber bei den Römern wurde es dann sehr deutlich. In der Gestalt des Pompeius wurde 63 nach vor Christus Jerusalem erobert und Caesar hat dann die Christen ermordern lassen und dann wurde das immer weiter ausgetrieben. Eine Formulierung fällt auf. Er spricht von denjenigen, die als Herrscher die Völker beeinflussen wollen. Das heißt, sie beanspruchen es, die Herrscher dieser Welt zu sein. Und man verehrt sie auch so. Aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeitungen in der letzten Zeit gelesen habt. Da wurden ja großartige Zölle verhängt. So von einem Menschen, der etwas anders aussieht als, naja. Und die wurden jetzt eingegrenzt. Gott sei Dank wurde ihm die Macht beschnitten. Von einem menschlichen Gericht. Gott sagt, lass sie nur spinnen. Lass sie nur träumen. Ich bin der Herr. Ich habe sie eingesetzt. Es gibt keine Obrigkeit, schreibt Paulus, unter Gott. Pilatus hat auch geglaubt, dass er der Größte sei. Und das Bild, das Jesus hier zeichnet, ist außerordentlich realistisch und nüchtern. Die Welt braucht zur Durchsetzung die Ellbogen, das Machtbewusstsein, den Ehrgeiz, den Ruhm. Alle Reiche dieser Welt gleichen diesem inneren System. Und dann macht Jesus deutlich, so soll es bei euch nicht sein. Nein, bei uns werden die Ellbogen nicht ausgefahren. Bei uns wird geholfen. Bei uns wird Fürbitte gepflegt. Bei uns sind wir in einer Situation, in der man sich wahrnimmt. Die Gemeinde muss und wird sich von der Welt unterscheiden. So aber ist es unter euch nicht, sagt Jesus. Und damit rechnet er, dass der Geist Gottes sich durchsetzt. Und damit zeigt er auch ganz klipp und klar, dass die Rangstreitigkeiten unter den Zwölfen irgendwann ein Ende findet. Am Pfingsten war es dann soweit. Sie traten miteinander auf, einer für den anderen. Natürlich wird es in der Gemeinde immer auch große und leitende Funktionen geben. Und es wird Leute geben, die das andere machen sollen, müssen. In jeder Gemeinde ist es so, dass händeringend nach Mitarbeitern gesucht wird, außer bei euch, gell? Aber bei uns in der Gemeinde in Linkenheim, wir suchen immer wieder nach Menschen, ja nicht unbedingt jetzt für den Leitungskreis, obwohl wir das im Moment auch tun, aber Leute, die mal das Klo putzen oder die das eine oder andere machen, was man vielleicht nicht sieht. Wer unter euch groß sein will, sagt Jesus, der sei euer aller Diener. Und je hingebungsvoller dein Dienst ist, je tiefer deine Demut, desto größer deine geistliche Größe. Nein, eben nicht, wie die Dame bei uns in Lidolzheim das damals gemacht hat. In meiner Demut macht mir niemand was vor. Sonst ist man ganz schnell bei den Heuchlern. Der zweite Grund ist die Parallele in Vers 44. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer aller Knecht. Ja, es gibt also Erste in der Gemeinde und wir sind gerade dabei, bei uns in der Gemeinde mich dann abzulösen. Ich war die letzten paar Jahre in der Leitungsfunktion in unserer Gemeinde. Ab 25. April bin ich davon befreit, aber es muss ein neues Gremium gewählt werden. Und zu meiner großen Überraschung sind von 25 Leuten, die angefragt wurden, nur 4 bereit, diesen Dienst zu tun. Und ich frage mich, warum? Haben wir die Größe dieses Dienstes noch nicht verstanden? Den Dienst für die Gemeinde, dass das eine Ehre ist? Natürlich auch ein Anspruch, aber auch eine Ehre. Leiter der Gemeinde und von Gruppen zu sein, Ältester, Bischof. Aber es ist kein Machtstreben. Ein Erster zu sein, heißt, euer aller Knecht zu sein, Schuhabstreifer zu werden, sich auch mal für andere einzusetzen, für andere eine Lanze zu brechen, sich vor andere zu stellen, andere in Schutz zu nehmen. Von Augustin habe ich gelesen, wer ein Amt begehrt, kommt zur Kelter. Wer ein Amt begehrt, kommt zur Kälte. Bist du? Bin ich dazu bereit? Und der dritte Grundsatz, den Jesus für die Gemeinde nennt, ist, seine Jünger sollen an ihm selbst Maß nehmen. Denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ich glaube, das ist die wichtigste Aussage in diesem Text. Nicht als Herrscher, sondern als Diener ist er gekommen. Herrscher wird er nach seiner Auferstehung werden. Herrscher wird er sein, wenn er mal sichtbar für alle Welt wiederkommt. Dann werden sich alle Knie beugen. Und sie werden erkennen, ob wir es wollten oder nicht und ob es uns recht war oder nicht. Du bist der Herr, du bist der König. Und dann nimmt Jesus Bezug auf Jesaja 53. Dort heißt es ja, dass er als der Gottesknecht sein Leben zum Schuldopfer gibt, sein Leben in den Tod gibt, dass viele durch ihn gerecht werden können. Das höchste Vorbild ist und bleibt Jesus. Der Dienst Jesu soll der Maßstab für unseren Dienst sein. Hingabe für Gott und Hingabe für Menschen. Wie leben wir das? Wie gestalten wir das? Das nehmen wir also von diesem Gespräch von Markus 10 mit. Nicht auf Größe, sondern auf Dienst soll unser Leben ausgerichtet sein. Und Jesus hat uns den wichtigsten Dienst für uns getan. Erst muss ich seinen Dienst annehmen, bevor ich meinen Dienst tun kann. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du uns dieses Gespräch und dieses Ansinnen deiner Jünger nicht vorenthalten hast. Ich danke dir, dass wir genauso ehrlich zu dir kommen dürfen, mit all unseren Wünschen und Bitten. Aber dass du uns immer wieder die Hand auf die Schulter legst und fragst, kannst du das auch wirklich in aller Konsequenz tragen? Bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Und dann danke ich dir, dass du mich nicht wegschickst und weggeschickt hast, sondern dass du einem Jakobus und einem Johannes und damit auch mir versprichst und versprochen hast, ich werde dafür sorgen, dass du ans Ziel kommst. Wir danken dir, dass wir das für alle Kranken, die wir heute Morgen genannt haben, auch bitten dürfen. Dass du ihnen deine segnenden und heilenden Hände auflegst. Du kennst unsere Anliegen. Und wir haben sie dir vielleicht seit Jahren ins Ohr geschrien. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dir zuzuhören, in dem, was du uns antwortest. Dass du uns hilfst, die Geduld aufzubringen, auf den Tag, wenn du dein Wort erfüllst. Danke, dass du das tust. Amen.